Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen deutschen Sendung von Radio Rumänien International. Aus Bukarest begrüßt Sie diesmal Florin Lungu. Vielen Dank, dass Sie auch heute eingeschaltet haben. Wir beginnen unser Programm wie immer mit dem Funkjournal.
Nachrichten.
Willkommen zu den Nachrichten. Das Pogrom vom Juni 1941 ist eine tiefe Wunde in der Geschichte und im nationalen Bewusstsein, eine verheerende Folge von Antisemitismus, Intoleranz und Hass gegen Mitmenschen, erklärte der rumänische Präsident Nicu Jordan in einer Botschaft zum Gedenken an das Pogrom von Iași. Die Veranstaltung fand auf dem jüdischen Friedhof in Iași im Nordosten des Landes statt. Auch der israelische Präsident Isaac Herzog nahm daran teil. In seiner Botschaft erklärte Präsident dann, dass dieses Gedenken den Opfern, den Überlebenden und all jenen Ehre erweist, die den Mut hatten, sich dem Bösen entgegenzustellen und in Zeiten moralischer Finsternis Menschenleben zu retten. Ihr Andenken verpflichtet uns, wachsam zu sein und Tag für Tag die Werte der Menschlichkeit, der Würde und des friedlichen Zusammenlebens zu verteidigen. Das rumänische Staatsoberhaupt empfängt seinen israelischen Amtskollegen am Montag anlässlich seines offiziellen Besuchs in Rumänien auf Einladung Bukarests. Auf der Tagesordnung der Gespräche steht unter anderem die Vertiefung der bilateralen Beziehungen in allen Bereichen gemeinsamen Interesses. Ebenfalls am Montag wird der Präsident des Staates Israel eine Botschaft an das Parlament in Bukarest richten, das zu einer gemeinsamen Sitzung zusammentritt. Nach zwei gescheiterten Ernennungen forderte Staatspräsident Nicu Jordan die proeuropäischen Parteien auf, den Dialog wieder aufzunehmen und bis Dienstag eine Lösung zu finden, damit das Bukarester Parlament in seiner letzten Sitzung dieser Legislaturperiode eine vollwertige Regierung einsetzen kann. Unterdessen beschuldigen sich die Sozialdemokratische Partei und die Nationalliberale Partei weiterhin gegenseitig, die Verhandlungen zu blockieren und erklären, sie fürchteten keine Neuwahlen. Eine Option, die nicht ausgeschlossen werden kann, sollten die Regierungsverhandlungen weiterhin festgefahren bleiben. Die Sozialdemokraten würden entweder eine PSD-Alleinregierung unter ihrem Vorsitzenden Sorin Grindeanu oder eine Regierung der ehemaligen Koalition PSD, PNL, USR und UDMR unterstützen, jedoch ohne den liberalen Parteivorsitzenden und amtierenden Premierminister Ilie Bolojan. Die Liberalen hingegen wollen den Sozialdemokraten keinen Freifahrtschein ausstellen und haben ihre eigene Formel für eine Minderheitsregierung aus der Nationalliberalen Partei, der Union Rettet Rumänien und dem Ungarnverband mit dem liberalen Europaabgeordneten Siegfried Mureșan als Ministerpräsidenten. Die in den Umfragen bestplatzierte Partei und zweitgrößte im Parlament, die Nationalistische Extremistische Allianz für die Einheit der Rumänen, weigert sich, eine Regierung zu unterstützen, die sie nicht selbst führt, und befürwortet weiterhin vorgezogene Neuwahlen. Der amtierende Justizminister Cătălin Predoiu erörterte per Videokonferenz mit Michael Megat, dem EU-Kommissar für Demokratie, Justiz, Rechtsstaatlichkeit und Verbraucherschutz, die Fortschritte Rumäniens bei der Umsetzung der Empfehlungen des Rechtsstaatsberichts 2025. Predoiu erklärte, er habe die konkreten Fortschritte bei der Stärkung der Unabhängigkeit hochrangiger Staatsanwälte, der Funktionsweise der Justizpolizei und der Effizienz der Strafverfolgung im Justizsystem besprochen. Er wies darauf hin, dass er auch die jüngsten Errungenschaften im Bereich Integrität vorgestellt habe. Die Gesetzgebung zum Lobbying und die Beschränkungen vor und nach der Einstellung in öffentlichen Institutionen. Der serbische Präsident Aleksandar Vučić hat seinen Rücktritt in den kommenden Wochen angekündigt und will vorgezogene Präsidentschafts- und Parlamentswahlen ausrufen. Vučić traf diese Entscheidung inmitten seit über 1,5 Jahren andauernder regierungsfeindlicher Proteste in Serbien, die nach der Tragödie von Novi Sad im November 2024 ausbrachen. 18 Menschen starben, als das Dach des erst kürzlich renovierten Bahnhofs einstürzte. Die Tragödie wurde der Korruption angelastet und führte zur Entstehung einer landesweiten, von Studierenden angeführten Bewegung. Die Zahl der Todesopfer nach den beiden Erdbeben, die Venezuela kürzlich erschüttert haben, ist auf über 1400 gestiegen. Weitere 3200 Menschen wurden verletzt und 3100 obdachlos, wie das venezolanische Staatsfernsehen vorläufig mitteilte. Die Interimspräsidentin des Landes, Delcy Rodriguez, gab am Samstagabend bekannt, dass 24 Länder Hilfsgüter und mehrere tausend Rettungskräfte zur Unterstützung der Such- und Rettungsaktionen entsandt haben. Soweit die Nachrichten.
Radio Tour.
Und weiter im Programm von Radio Rumänien International hören Sie unser Reisemagazin Radio Tour von Daniel Onner. Der Kreis Alba und insbesondere die Region der Westkarpaten ziehen jährlich Tausende in- und ausländische Touristen an, die auf der Suche nach Authentizität sind. Der Landtourismus hat sich in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelt und bietet heute nicht mehr nur eine nostalgische Reise in die Vergangenheit, sondern ein vielschichtiges Erlebnis, das Natur, Handwerk und modernen Komfort harmonisch miteinander verbindet. Ein anschauliches Beispiel ist das Dorf Glod, wo alte Traditionshäuser gerettet, sorgfältig restauriert und dem Tourismus zurückgegeben wurden, als kleine autarke Feriensiedlungen. Um den anspruchsvollsten Standards internationaler und städtischer Gäste gerecht zu werden, verbirgt die archaische Architektur im Inneren modernste Einrichtungen. So steht den Besuchern in einem der Häuser etwa ein Außenpool zur Entspannung zur Verfügung, dazu eine Sauna sowie ein künstliches Salzgrotto mit Halogenerator, das für seine therapeutische Wirkung bekannt ist. Das Wesen des Ortes bleibt dennoch tief in der Vergangenheit verwurzelt. Alin Mushat, Förderer des Landtourismus im Kreis Alba und Besitzer eines traditionellen Hauses, erklärt, wie ihm dieses Gleichgewicht gelingt.
Putem să ne bucurăm în același timp de specificul apusenilor, de specificul județului Alba și să avem și condițiile din ziua de azi. De exemplu,
wir genießen das Besondere der Apusen-Region, profitieren aber auch von modernem Komfort. Wir verwenden selbstverständlich aktuelle Federkernmatratzen und allerlei Verbesserungen, doch unsere Gäste finden bei uns auch den Stružak. Der Stružak ist eine traditionelle Matratze aus gewebtem Hanf, gefüllt mit Haferstroh. Außerdem legen wir Lavendelblüten aufs Bett, deren Duft zusammen mit der Stille und der reinen Luft der Apuseni für einen erholsamen Schlaf sorgt. Unsere Gäste möchten außerdem aktiv am Leben auf dem Hof teilnehmen. Auch wenn manche Pensionen oder traditionellen Häuser keine eigenen Tiere halten, kann man im Dorf beim Melken zuschauen, mit dem Pferdewagen fahren oder auf der Schäferei zu den Schafen gehen. Das sind Aktivitäten, von denen die Touristen gehört haben und an denen sie unbedingt teilnehmen möchten. Wir organisieren solche Programme für unsere Besucher. Familien mit Kindern möchten in der Regel beim Melken von Kühen oder Schafen dabei sein, die Hühner sehen, mit den Ziegleien, den Hunden oder den Katzen spielen. Neben Architektur und Naturkulisse ist die Gastronomie eine tragende Säule des touristischen Angebots. Alin Mushat hebt den Unterschied hervor, den besonders ausländische Gäste wahrnehmen, die hauptsächlich Produkte aus großen Supermarktketten gewohnt sind.
Gastronomia locală joacă un rol foarte important. Ne ajută în acest lucru și punctele gastronomice locale, care în județul Alba sunt...
Die lokale Küche spielt eine sehr wichtige Rolle. Die rund 30 gastronomischen Betriebe im Kreis Alba, die Produkte aus dem eigenen Hof oder aus dem Dorf verwenden, also aus unmittelbarer Nähe, sind dabei eine große Unterstützung. Die Menschen sind oft erstaunt und fragen uns, ist das Butter oder Käse? Butter, so eine gelbe Butter, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Fleisch, Eier, Tomaten, alles schmeckt so, wie die Menschen es sich wünschen. Wir freuen uns, dass Touristen nach Alba und in die Apuseni kommen, um genau so zu essen wie wir, auf der Suche nach dem traditionellen Geschmack, der sich von den Supermarktprodukten grundlegend unterscheidet. Wir hatten Gäste aus Belgien, die sich Essen für einige Tage mitgebracht hatten, als ihre Vorräte aufgebraucht waren und sie bei uns aßen, bedauerten sie zutiefst, dass sie es nicht schon vom ersten Tag an getan hatten. Sie wussten einfach nicht, was sie erwarten würde. Das Erlebnis wird durch die direkte Einbindung der Gäste in den Produktionsprozess und durch den unmittelbaren Kontakt mit der Geschichte des Ortes abgerundet. Alin Mushat betont, dass der Einsatz uralter Techniken und die Bewahrung des Handwerks den wichtigsten Wettbewerbsvorteil der Apuseni auf dem internationalen Tourismusmarkt darstellen.
Sunt foarte mulți turiști care vor să participe la activitățile gospodărești și chiar la bucătărie, să facă pâine împreună cu noi. În Apuseni se cultivă lac.
Wir kneten gemeinsam Brot, zumal wir in den Apuseni Einkorn anbauen, einen Urweizen, der bereits seit 6500 vor Christi verwendet wird. Die Gäste sind neugierig zu lernen, wie man Einkornbrot backt, eine traditionelle Suppe kocht, den Osterstriezel, den Kosonach zubereitet oder das Weihnachtsessen richtet. Wir haben Gäste, die sich ihre Arbeitskleidung anzogen und von sich aus kamen, um auf dem Hof anzupacken, ohne zu fragen. Die Tatsache, dass Menschen die Herzlichkeit des Ortes spüren und Teil unserer Familie werden, ist uns sehr wichtig. In den Dörfern des Kreises Alba gibt es viele talentierte Handwerker. Manche fertigen das Tulnik, das traditionelle Alphorn der Motz, andere schnitzen in Stein oder Holz oder stellen Opinj, die traditionellen Bauernschuhe, her. Wir sind froh, dass es noch Menschen gibt, die die Tradition weitertragen. Eine besondere Gruppe von Besuchern sind junge Familien, die Zuflucht vor dem Trubel der Stadt und dem digitalen Stress suchen. Durch Kreativworkshops und praktische Aktivitäten bietet der Landtourismus eine wichtige Alternative zur digitalen Dauerberieselung, einem Phänomen, das immer größere Ausmaße annimmt. Alin Mushat, Inhaber eines Ferienhauses, unterstreicht die Wirkung dieser sogenannten digitalen Entgiftung auf die Kleinsten.
Există ateliere unde turiștii pot confecționa mici chestii sau, de exemplu, există ateliere în care turiștii pot face...
Wir haben Workshops, in denen Touristen, vor allem Kinder, verschiedene Dinge herstellen, selbstgemachte Nudeln oder Kosonak backen können. Wir geben den Kindern Holzstücke zum Bemalen oder Materialien zum Flechten von Armbändern. Die Kinder lieben diese Aktivitäten und die Eltern schätzen es sehr, dass die Kleinen das Handy vergessen und sich auf das konzentrieren, was sie mit ihren Händen tun. In einer Welt, in der Kinder nur noch von Bildschirmen angezogen werden und die Natur vergessen, sind solche Erfahrungen unverzichtbar. Durch das Gleichgewicht zwischen historischer Identität, Naturbewusstsein und modernen Komfortansprüchen gelingt es den Gemeinschaften im Kreis Alba, aus einem einfachen Urlaub eine wahrhaftige Lektion über die Rückkehr zu den Wurzeln und zur Einfachheit zu machen.
Sie hören Radio Rumänien International.
Funkbriefkasten.
Liebe Freunde, herzlich willkommen zur letzten Hörerpostsendung vor der Sommerpause. Im Studio ist Zorin Georgescu und heute möchte ich zu Beginn eine Frage beantworten, die ich mir aufgehoben hatte. Lutz Winkler aus Schmitten im Taunus hatte uns folgende Zeilen geschrieben. Im Monat Mai sind es die Eisheiligen, aber auch der Spruch, ist der Mai kühl und nass, füllt es den Bauern Scheune und Fass, ist mir in Erinnerung. Neben den Eisheiligen Ende Mai geht es jetzt zurzeit um die Schafskälte im Monat Juni. Aber der kommende Höhepunkt ist der 27. Juni als Siebenschläfertag. Wenn es an diesem Tag regnet, so wird es 6 Wochen lang regnen und kein Sommer in Sicht sein. Es gibt hunderte Bauernregeln und jeder kennt eine andere. Gibt es solche Wetterregeln auch in Rumänien, fragte uns anschließend Lutz Winkler. Ja, solche Wetterregeln gibt es auch in Rumänien. Sie gehören zur bäuerlichen Tradition und wurden über Generationen weitergegeben. Viele beziehen sich, ähnlich wie im deutschsprachigen Raum, auf bestimmte Heiligentage oder Naturbeobachtungen. So heißt es etwa, wenn es am St. Georgstag regnet, wird das Jahr fruchtbar. Der Georgstag am 23. April gilt in Rumänien als wichtiger Frühlingsbeginn. Eine andere Regel lautet, Regen am St. Elia-Tag bringt einen reichen Herbst. Der Prophet Elias wird am 20. Juli gefeiert und gilt im Volksglauben als Herr über Donner und Gewitter. Auch Naturbeobachtungen spielen eine große Rolle. Fliegen Schwalben tief, erwarten die Menschen Regen. Bildet sich morgens viel Tau, soll das ein Zeichen für schönes Wetter sein. Und blühen Obstbäume besonders früh, wird oft ein warmer Sommer erwartet. Weitere Sprüche aus der Bauernweisheit. Wenn der Kuckuck zum ersten Mal singt und der Wald schon grün ist, wird es ein gutes Erntejahr. Ein roter Himmel am Abend verspricht schönes Wetter, ein roter Himmel am Morgen kündigt Regen oder Wind an. Viele Eicheln im Herbst bedeuten einen strengen Winter. Wenn die Frösche laut quaken, ist Regen nicht mehr weit. Ein milder Winter bringt einen wechselhaften Frühling. Viel Schnee im Winter bringt eine gute Weizenernte. Und regnet es an Pfingsten, wachsen die Pilze gut. Besonders bekannt sind außerdem die sogenannten Babbele, die alten Frauen, die ersten 9 Märztage. Im Familien- oder Freundeskreis sucht sich jeder einen dieser Tage aus. Ist sein oder ihr Tag sonnig und freundlich, soll das Glück und ein gutes Jahr bedeuten. Ist er kalt, regnerisch oder stürmisch, gilt das als Hinweis auf ein schwieriges Jahr. Diese Tradition ist in Rumänien bis heute sehr lebendig und wird jedes Jahr Anfang März gepflegt. Nach meinen Erläuterungen zum Thema Postverkehr in unserem Hause vor 2 Wochen, meldete sich erneut Michael Lindner aus Gera in Thüringen, diesmal per E-Mail. Liebe Freunde in Bukarest, nachdem ich heute euren Hörerbriefkasten wieder mit großem Vergnügen akustisch verschlungen habe, ist bei mir endlich der Groschen gefallen. Künftig werde ich mich wohl nur noch per E-Mail bei euch melden. Ihr habt das Thema der traditionellen Hörerpost in eurer Sendung ausführlich, offen und erfreulich ehrlich erläutert. Damit wurde selbst einem hoffnungslosen Nostalgiker wie mir klar, dass der gute alte Luftpostbrief inzwischen ungefähr denselben Stellenwert besitzt wie die Dampflok im modernen Nahverkehr. Romantisch, schön anzusehen, aber leider nicht mehr wirklich alltagstauglich. Ja, es ist schon ein wenig traurig. Die Zeiten, als der Postillion vertrauensvoll durch Wind und Wetter stapfte und sehnsüchtig erwartete Briefe ins Haus brachte, sind offenbar endgültig vorbei. Heute regiert das Zauberwort Einsparungen, und alles, was nicht digital ist, wird behandelt wie ein Dinosaurier kurz vor dem Aussterben. Auch ich muss mich dieser Entwicklung wohl beugen, obwohl ich mich gelegentlich frage, ob jeder sogenannte Fortschritt tatsächlich ein Fortschritt ist. Manchmal habe ich den Verdacht, dass wir mit Highspeed in die Zukunft rasen und dabei einige schöne Dinge aus Versehen aus dem Fenster werfen. Aber genug der nostalgischen Tränen im Briefpapier. Jammern hilft bekanntlich weder dem Porto noch dem Postboten. Also machen wir das Beste daraus. Ich werde die E-Mail zu meinem neuen besten Freund erklären und mich künftig brav und zeitgemäß an eure Adresse wenden. Mein Computer ist bereits informiert und zeigt sich vorsichtig optimistisch. Vielen Dank noch einmal dafür, dass ihr dieses leidige Thema so ehrlich angesprochen habt. Selbstkritik ist schließlich eine Tugend, die heutzutage ungefähr so selten geworden ist wie ein fehlerfreier Drucker oder ein pünktlicher Handwerker. Nun sitze ich gespannt vor meinem elektronischen Briefkasten und halte Ausschau nach einer EQSL von RRI, die es bisher offenbar noch nicht geschafft hat, den Weg in mein Postfach zu finden. Vielleicht hat sie unterwegs eine digitale Kaffeepause eingelegt oder ist im Datendschungel falsch abgebogen. Bleibt gesund, neugierig und voller guter Ideen, damit euch auch weiterhin spannende Themen einfallen, die ihr über die Ätherwellen in die Hobbyzimmer eure treuen Hörerfreunde schicken könnt. Ich freue mich schon auf die nächsten Sendungen, ganz gleich, ob die Post nun auf Papier oder mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist. Mit herzlichen Grüßen aus meinem Gera-R Hobbyzimmer, Michael Lindner. Vielen Dank für Ihre Zeilen, lieber Herr Lindner. Beginnend mit kommender Woche kümmere ich mich um die EQSLs für die Monate Februar und Juni. So haben wir das nämlich ausgemacht in der Redaktion. Wer den Funkbriefkasten gestaltet, übernimmt im jeweiligen Monat auch das Ausfüllen und den Versand der jeweiligen elektronischen QSL-Karten. Also keine Sorge, Herr Lindner, Sie erhalten von mir auch die EQSL für den Monat März, da Ihr Postbrief mich erst im Juni erreicht hat. Sollten Sie noch weitere Briefe mit Empfangsberichten geschickt haben, die irgendwo in unserem Hause herumschwirren, wäre es vielleicht besser, wie Sie selbst angedeutet haben, uns zumindest die Empfangsdaten erneut per E-Mail zuzuschicken. Dann geht es schneller auch mit den entsprechenden QSLs. Ebenfalls vor 2 Wochen meldete sich Volker Wilschrey aus Dillingen an der Saar per E-Mail mit insgesamt 5 Empfangsberichten für die Monate Mai und Juni sowie folgenden Zeilen. Liebe Freunde von Radio Rumänien International, nochmals besten Dank für die sehr ausführliche und informative Beantwortung meiner Frage nach dem Casino von Constanza, das ich 1970 und 1971 während meiner Aufenthalte in Mamaia mit eigenen Augen sehen konnte. Ein wirklich prächtiges Gebäude. Ein Foto von 1970 ist beigefügt. Und eine Frage habe ich auch. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie etwas über die UNESCO-Weltkulturerbestätten in Rumänien berichten könnten. Im Voraus besten Dank. Vielen Dank für Ihre Zeilen, lieber Herr Wilschrey. Rumänien verfügt derzeit über 11 UNESCO-Welterbestätten, davon sind 9 Kulturstätten und 2 Naturstätten. 2 der Kulturstätten wurden erst 2024 in die Welterbeliste aufgenommen. Zum Kulturwelterbe gehören folgende Stätten. Das Kloster Horezu in der Kleinen Walachei seit 1993, die 8 bemalten Klöster in der Bukowina seit 1993, einige ehemals sächsische Dörfer mit Kirchenburgen in 7 Bürgen, das historische Stadtzentrum von Sigisoara zu Deutsch Schäßburg seit 1999, ebenfalls seit 1999 die Holzkirchen der Marmarosch, die 6 dakischen Festungen im Orestiegebirge, ebenfalls in 7 Bürgen seit 1999, die Bergbaukulturlandschaft Roșia Montană zu Deutsch Goldbach, ebenfalls in 7 Bürgen seit 2021, das Monumentalensemble des Bildhauers Constantin Brâncuș in Târgu Jiu und schließlich die Grenze des Römischen Reiches im antiken Dakien, die letzten beiden seit 2024. Zum Naturwelterbe gehören das Donaudelta seit 1991 sowie alte und ursprüngliche Buchenwälder der Karpaten und andere Regionen Europas. Hier handelt es sich um grenzüberschreitende Welterbestätte mit mehreren europäischen Ländern. Für Radiosendungen eignen sich besonders 4 Städten als Beispiele, da sie international bekannt sind. das Donaudelta als einzigartiges Naturparadies, die farbenprächtigen Moldau-Klöster, die mittelalterliche Altstadt von Schäßburg, einer der am besten erhaltenen bewohnten Burgstädte Europas, sowie das Brâncuș-Ensemble in Târgu Jiu, das erst seit 2024 zum UNESCO-Welterbe zählt. Über allem berichten wir regelmäßig in unserer Reiserubrik Kreuz und quer durch Rumänien am Dienstag oder im Tourismusmagazin Radiotour am Sonntag. Die Texte finden Sie auf unserer Website zum Nachlesen. Zum Schluss noch die Zeilen von Nijat Imranli aus Berlin, die uns ebenfalls per E-Mail erreichten. Sehr geehrtes Team von Radio Romania German Service. Ich schreibe erneut im Anschluss an meinen Empfangsbericht vom 13. Mai 2026. Ich interessiere mich seit 2015 für Radioempfang und Fernempfang, als ich dieses Hobby in meiner Heimatstadt Baku, Aserbaidschan begann. Diese Leidenschaft setzte ich auch nach meinem Umzug nach Berlin fort. Ich möchte freundlich nachfragen, ob mein Bericht korrekt bei Ihrer Station eingegangen ist. Ich würde mich sehr freuen, irgendeine Form der Empfangsbestätigung in Form einer QSL-Karte zu erhalten. Außerdem möchte ich mich herzlich für Ihr ausgezeichnetes Programm und die Mühe bedanken, die Sie in die Ausstrahlung Ihres Signals investieren. Etwas, das von Fernempfangshörern wie mir sehr geschätzt wird. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihren Sendungen und freue mich auf Ihre freundliche Antwort. Mit freundlichen Grüßen, Nijat Imranli. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeilen, lieber Herr Imranli. Ja, Ihr Empfangsbericht vom 13. Mai ist bei uns eingegangen. Für die Zustellung der entsprechenden EQSL wäre allerdings der Kollege zuständig gewesen, der den Funkbriefkasten im Monat Mai gestaltet hat. Trotzdem schicke ich Ihnen kommende Woche die entsprechende QSL. Weitere E-Mails erhielten wir von Josef Robel aus Österreich sowie von Carsten Fenske, Michael Willeroth, Ralf Babel und Werner Ritter, alle aus Deutschland. So, heute habe ich zeitlich deutlich überzogen. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Restsonntag und einen erholsamen Sommer.
Sie hören Radio Rumänien International.
Meine Damen und Herren, Zeit für die Musikecke im Programm von Radio Rumänien International, und zwar ist heute Jazz dran. Für die heutige Zusammenstellung ist Mirela Stoinescu-Toller von der Musikredaktion zuständig. Im Studio begrüßt sie Sorin Georgescu. Unlängst hatte ein bekannter rumänischer Jazzmusiker Geburtstag, und das nehmen wir zum Anlass, Ihnen sein Wirken und Schaffen vorzustellen. Der Saxophonist Mihai Iordache wurde am 13. März 1967 geboren, und er ist seit Ende der 1980er Jahre einer der prominentesten Vertreter der rumänischen Jazzszene. Als Vorbilder in seinem Werdegang nennt er die Saxophonistenlegende Garbis Dedeian, aber auch die Jazzpianisten Marius Pop und Harry Tavitian. Aufgetreten ist Mihai Iordache in zahlreichen Ensembles in unterschiedlicher Besetzung, und nebst seiner Vorliebe für Jazz war er auch 20 Jahre lang Mitglied der Klausenburger Alternativ-Rockband KUM und wirkte in den 1990ern auch in der damals beliebten Funk-Pop-Rockband Sarmalele Rich. Nach 7 Soloalben leitet er zurzeit sein eigenes Ensemble namens Mihai Iordache Band, in dem noch der Saxophonistenkollege Daniel Torres, der Trompeter Vlad Simon, der Gitarrist Dan Mitrofan, der Keyboarder Adi Stoianescu und der Schlagzeuger Tavis Kurtu mitwirken. Den Vokalpart übernimmt die Sängerin Diana Miron, und für Multimedia sorgt die visuelle Künstlerin Madison Madison, die hier auch Violine spielt. In dieser Zusammensetzung wollen wir heute auch etwas Musik hören, und zwar zunächst einen Auszug aus dem 2019 erschienenen Album Suita Titan, zu Deutsch die Titan-Suite, das dem gleichnamigen Bukarester Stadtviertel gewidmet ist, wo der Musiker auch aufgewachsen ist. Der Name rührt von einem Park mit Kinderspielplätzen her, wo einst auch Statuen der sagenhaften griechischen Riesengötter standen. Für die witzigen Texte über den Alltag im Bukarester Stadtteil Titan zeichnet der ebenfalls dort aufgewachsene Soziologe und Anthropologe Florin Dumitrescu, der einst auch die Band Sarmale Leric mit den Lyrics versorgte. Für die nächsten 4,5 Minuten hören wir also in Titan mit der Mihai Iordache Band.
Soarele din bomboane, cubaneze, linge după amieze, în Titan. Ruptele stau ascunse în țara fane, stelele smentosare, în Titan. Spațiu ferei jungla lui Sandokan, și lacul e un ocean, Titanul. Vântul se dă în leagă, în Titan, în Titan. Timpul stă-n loc și timp stă-n locul, aleea, parcul, blocul, în Titan, în Titan. Câini albaștri și copii vânători te așteaptă.
Im gleichen Stil zwischen Sprechgesang, Spoken Poetry und Jazz Fusion oder Contemporary bewegt sich auch das unlängst erschienene neue Album namens Zeuzi, zu Deutsch die Götterchen, bei dem der dichtende Anthropologe Florin Dumitrescu erneut als Texter mitwirkte. Hören wir auch hiervon ein Fragment mit Mihai Iordache am Saxophon und gelegentlich seine Stimme einbringend. Den wichtigsten Vocalpart steuerte jedoch die Jazzsängerin Diana Miron bei.
l-am fi iubit, l-am fi urât. Nu știu, dar știu că am crezut în el. Idolul celor fără țel. Peștele de sticlă cu cheia de gât. Poate o fi renegat, trădat, proscris. Pe ghidul nostru către paradis. Peștele de sticlă cu cravate de șoi.
Dar nu milit sau nu că el e umanității unică nădejde, în veacul cel obesc ce ne strivește.
Peștele de sticlă cu căruț de puterie, cățelul care clatină din cap.
Sie hörten soeben die Mihai Iordache Band und sind auf der Wellenlänge oder im Internetstream von Radio Rumänien International dabei. Zum Schluss der heutigen Musikecke bringen wir ein Fragment aus einem Live-Konzert von 2017 mit dem Titel Triangle, in dem der Saxophonist Mihai Iordache sich dem reinen Genre der Jazzmusik widmete. Nebst den Protagonisten wirken noch folgende Musiker mit: Alex Harding, ebenfalls Saxophon, Sebastian Burnetsch, Trompete, Florian Radu, Posaune, Thomas Dimitriou, Keyboards, Madison, Violine, Michael Acker, Bass und Tavis Kurto, Schlagzeug.
Thank you. Willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Spaziergang auf der Sonntagsstraße. Wir beginnen mit einem Fragment aus dem Sozialreport.
Rumäniens Einwohner gehören im Durchschnitt zu den ärmsten Bürgern der Europäischen Union. Trotzdem zahlen sie für Konsum- und Immobilienkredite oft deutlich höhere Zinsen als Kreditnehmer in anderen europäischen Ländern. Dafür gibt es mehrere Gründe. Die vergleichsweise hohe Inflation, das größere Risiko, das Investoren der rumänischen Wirtschaft zuschreiben, und die höheren Finanzierungskosten, mit denen rumänische Banken selbst konfrontiert sind. Anfang Juni sorgte jedoch eine Nachricht für Aufsehen, die mit diesen Faktoren nur indirekt zu tun hat. Das rumänische Wettbewerbs- und Kartellamt verhängte gegen 10 der größten Banken des Landes Geldbußen von insgesamt fast 4 Milliarden Lei, umgerechnet mehr als 700 Millionen Euro. Die Banken sollen gegen Wettbewerbsregeln verstoßen und ihr Verhalten bei der Festlegung des ROBOR koordiniert haben. Der ROBOR, die Abkürzung für Romanian Interbank Offer Rate, bezeichnet den Zinssatz, zu dem sich Banken in Rumänien untereinander kurzfristig Geld leihen. Für viele Kreditnehmer ist dieser Wert von zentraler Bedeutung. Denn bei variabel verzinsten Krediten setzt sich der Zinssatz aus einem festen und einem variablen Bestandteil zusammen. Steigt der ROBOR, steigen auch die monatlichen Kreditraten. Für viele Familien und Unternehmen hat dieser Referenzwert daher unmittelbare Auswirkungen auf den Alltag. Der Vorsitzende des Kartellamts, Bogdan Kirizoiu, erklärt, wie die mutmaßliche Manipulation funktioniert haben könnte.
Problema este că nu putem să-l stabilim pe baza unor tranzacții efective. Der Robor ist wichtig, weil er die Zinsen beeinflusst, die für Kredite gezahlt werden. Das Problem ist, dass er nicht auf tatsächlichen Transaktionen basiert. Deshalb werden reale Geschäfte durch hypothetische ersetzt. Genau das ist das sogenannte Robor-Fixing. Die Frage lautet also, wenn Sie einer anderen Bank für 9 Monate Geld leihen würden, zu welchem Zinssatz würden Sie das tun? Die entsprechenden Regeln sind europäisch und schreiben vor, dass die Meldungen der Banken unabhängig voneinander erfolgen müssen. Eine Bank darf sich also nicht daran orientieren, was andere Banken tun. Sonst besteht die Gefahr, dass sich die Institute gegenseitig beeinflussen und den Index höher treiben, als es gerechtfertigt wäre. Genau das ist nach unseren Erkenntnissen geschehen. Zwischen den Banken wurden Informationen ausgetauscht und dadurch wurde die Festlegung des Robor verzerrt. Wie groß der Einfluss war? Der Robor bewegt sich innerhalb einer Bandbreite, die von der Geldpolitik der Nationalbank vorgegeben wird. Er kann also nicht beliebig steigen oder fallen. Aber diese Bandbreite umfasst immerhin mehrere Prozentpunkte.
Der Vorwurf, die Banken hätten sich durch den Austausch vertraulicher Informationen abgesprochen, löste erwartungsgemäß heftige Reaktionen aus, sowohl bei Kreditnehmern als auch in der Bankenbranche. Im rumänischen Parlament hat der sozialdemokratische Senator Daniel Zamfir inzwischen einen Gesetzesentwurf eingebracht. Er soll sicherstellen, dass Verbraucher entschädigt werden können, wenn ihnen durch solche Praktiken ein Schaden entstanden ist.
Sorin Georgescu mit einem Fragment aus dem Sozialreport von Mittwoch. Wir spazieren weiter und kommen zu Rumänien, Ostflanke der NATO an.
Das rumänische Segelschiff, das seit 1938 im Dienst der Marine steht, setzt die Tradition der Übungsfahrten auf See fort. Dabei segeln Kadetten auf internationalen Routen, überqueren den Atlantik und legen in Häfen in Europa, Amerika und der Karibik an. An Bord befinden sich rumänische Kadetten sowie Studenten aus verbündeten Staaten, die gemeinsam das Leben an Bord eines Segelschiffes mit Tradition und strenger Disziplin kennenlernen. Für viele von ihnen bedeutet die Erfahrung auf dem Ausbildungsschiff den ersten wirklichen Kontakt mit dem Leben eines Seemanns. Die Studentin Marta Stefania Bojczuk von der Marineakademie Mircea cel Bătrân berichtet über die Intensität und den prägenden Wert dieses Marsches. Es war eine ziemlich anspruchsvolle, aber gleichzeitig auch wunderschöne Erfahrung. Ich habe viel gelernt und erkannt, wie ich in stressigen Situationen reagieren kann. Ich kann furchtlos sein und alles erreichen, was ich mir vornehme. Es ist wirklich eine sehr interessante Erfahrung, besonders wenn ich auf dem Deck bin und sehe, was ich alles leisten kann. Mein Lieblingshafen war Las Palmas, weil es dort viel zu sehen gab. Ich war auch am Strand und die Menschen dort sind sehr freundlich. Das Leben an Bord eines Ausbildungsschiffs erfordert Teamarbeit, körperliche Anstrengung und die Überwindung persönlicher Grenzen. Eine der beeindruckendsten Aktivitäten für die Kadetten ist nach wie vor der Aufstieg über die Gangway Dutzende Meter über den Deck. Für Lena Michniewicz, Studentin an der polnischen Marineakademie, war dieser Moment das bisher eindrucksvollste Erlebnis.
My name is Lena Michniewicz. It's one in a lifetime.
Es ist eine einmalige Erfahrung. Ich liebe die Aussicht, die Crew und meine Kameraden. Das Hochklettern über die Gangway war absolutes Highlight. Vor allem beim ersten Mal war es einfach atemberaubend, alles so klar von oben zu sehen.
Clearly from the top.
Neben der technischen Ausbildung bietet der Marsch vielen Teilnehmern auch die Möglichkeit, völlig neue Kulturen und Orte kennenzulernen.
Florin Lungu mit einem Ausschnitt aus Rumänien, Ostflanke der NATO. Und wir beenden unseren Spaziergang durch die Sendungen von Radio Rumänien International mit einem Fragment aus Rumänien einmal anders.
Anfang Juni fand die mittlerweile 6. Ausgabe des Poly-Auto-Fests in Pitești statt. Das größte Festival in Rumänien, das der Automobilindustrie gewidmet ist. Nun, was genau hinter diesem Event steckt, das erklärte uns Alin Daniel Riza, der Dekan der Fakultät für Mechanik und Technologie.
Poly-Auto-Fest Pitești 2026.
Das Poly-Auto-Fest Pitești 2026 ist ein technisch-wissenschaftliches und pädagogisches Event. Organisiert wird es von der Nationalen Universität für Wissenschaft und Technologie, der Polytechnischen Universität Bukarest, über das Universitätszentrum Pitești und unsere Fakultät. Das Ziel? Wir wollen die technische Kultur fördern, aber auch den Dialog zwischen der akademischen Welt, der Industrie und der Gesellschaft. Auto und Mobilität standen zwar im Mittelpunkt, aber das Event vereinte noch viel mehr verwandte Bereiche. Design, Fertigung, Produktionstechnologien, Verkehrssicherheit, industrielles Prozessmanagement und technologische Innovation. Das Poly-Auto-Fest bietet einen Rahmen, in dem Studierende, Schüler und das breite Publikum direkt mit Fachleuten aus der Industrie, mit Behördenvertretern und mit genau den Technologien interagieren können, die die Zukunft des Verkehrs und der Industrieproduktion prägen. Wir wollten zeigen, welch essentielle Rolle die Ingenieurwissenschaften in unserer modernen Gesellschaft spielen. Wir möchten junge Menschen für technische Berufe begeistern und die Zusammenarbeit mit unseren Wirtschaftspartnern stärken. Schließlich ist es eine der Hauptmissionen unserer Fakultät, Fachkräfte auszubilden, die den technologischen Herausforderungen von heute und morgen gewachsen sind. Für die Studierenden, so Dekan Riza weiter, sei das eine spannende und hochmotivierende Erfahrung. Aus der Sicht der Studierenden ist das Poly-Auto-Fest eine tolle Chance, über den Tellerrand von Hörsaal und Labor hinauszuschauen. Sie kommen direkt mit Technologien, Geräten, Fahrzeugen und ingenieurspezifischen Anwendungen in Berührung, die sie oft nur aus dem Unterricht kennen. Hier sehen sie, wie sich theoretische Konzepte in echte Produkte und Lösungen verwandeln und verstehen so die Komplexität ihres zukünftigen Berufsfeldes viel besser. Dabei sind die Studierenden nicht nur Besucher. Viele von ihnen präsentieren hier eigene technische Projekte, die sie an der Fakultät entwickelt haben. Von Fahrzeugen, die von studentischen Teams gebaut wurden, bis hin zu anderen Anwendungen. Es ist ihre Bühne, um die Ergebnisse ihrer harten Arbeit zu zeigen. Die allererste Ausgabe dieses Events fand 2019 noch unter dem Namen Student Auto Show statt. Der Name änderte sich dann 2024 im Zuge der Eingliederung in die Universität Bukarest.
Adina Olaru mit einem Fragment aus Rumänien einmal anders von Donnerstag. Ich bin Dora Mihalcescu, bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und erwarte Sie nächste Woche wieder.
Damit geht die deutsche Sendung von Radio Rumänien International zu Ende. Die wichtigsten Neuigkeiten aus Rumäniens Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft finden Sie auf unserer Internetseite www.rri.ro. Wir freuen uns auch immer über Ihre Empfangsberichte, Fragen und Anregungen. Am schnellsten erreichen Sie uns per E-Mail an germ@rri.ro. Mein Name ist Florin Lungu. Ich sage auf Wiederhören aus Bukarest. Bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache.
eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.